aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Notfallalarmstatus für den Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Ost-Flores, Ost-Nusa Tenggara, wird bis September verlängert. Das PENA-Programm konnte 28.775 arme Menschen unabhängig zu machen, sodass sie keine Sozialhilfe mehr erhalten. Nordkorea verurteilt Militärübungen zwischen den USA, Japan und Südkorea. Indonesiens Botschaft in Manila veranstaltet die Indonesia Expo 2024, um hochwertige indonesische Produkte auf den Philippinen zu bewerben. Indonesien verurteilt Israels Entscheidung, Siedlungen im palästinensischen Westjordanland zu legalisieren. BUMN-Minister prüft die Bereitschaft des Pertamina-Gasnetzes bei IKN. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Regierung des Bezirkes Ost-Flores, Ost-Nusa Tenggara, hat eine Verlängerung des Notfall-Alarmstatus für die Naturkatastrophe des Vulkanausbruchs Lewotobi Laki-Laki bis September 2024 erklärt. Zitiert von Antara in Jakarta am Sonntag, den 30. Juni, sagte die Leiterin der Abteilung für Notfall und Logistik der Agentur zur Milderung der Regionalkatastrophen von Ost-Flores, Avelina Halan, die Verlängerung sei um 3 Monate vom 25. Juni bis 24. September 2024 erfolgt. Sie sagte, die Verlängerung des Notfallalarmstatus beruhe auf der Einschätzung, dass es immer noch kontinuierlich zu Vulkanausbrüchen komme. Es konnte nicht vorhergesagt werden, wann sie enden würden. Aus diesem Grund wird der Notfallalarmstatus verlängert, damit die Bemühungen zur Katastrophenvorsorge fortgesetzt werden und gleichzeitig den Bewohnern Hilfe geleistet werden kann. Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ist ein aktiver Vulkan im Bezirk Wulanggitang, der sich derzeit auf der 3. Warnungsstufe befindet. Basierend auf Berichten der Beobachtungsposten des Vulkans Lewotobi Laki-Laki kommt es weiterhin zu Ausbrüchen mit Aschehohen zwischen 300 und 1000 Metern. Die indonesische Sozialministerin Tri Risma Hari Ini sagte am Sonntag, den 30. Juni, dass es dem Programm Indonesische Wirtschaft Helden oder gekürzt PENA gelungen sei, ach 21.775 arme Menschen unabhängig zu machen, sodass sie keine Sozialhilfe mehr erhalten. In einer offiziellen Erklärung sagte die Sozialministerin, dass die Bewohner, die Sozialhilfe erhalten, Kapital und Geschäft, Schulungen, Verpackung, Marketing, Finanzwissen und Unterstützung bekommen, damit ihre Geschäfte reibungslos liefen und erfolgreich seien. Sie fuhr fort, dass es dem Sozialministerium im Mai 2024 gelungen sei, 3.415 begünstigte Familien zu qualifizieren. Im Jahr 2023 wurden 10.073 begünstigte Familien und im Jahr 2024 sogar 18.702 begünstigte Familien erfolgreich abgeschlossen. Diese Zahl übertrifft das Ziel für 2023-2024, das bei 16.000 begünstigten Familien liegt. Das PENA-Programm ist das vorrangige Programm von Sozialministerin Risma, da es sich bei der Steigerung der begünstigten Familien als erfolgreich erwiesen hat. Von den 10.000 begünstigten Familien gelang es nur 37 Menschen nicht, ihr Einkommen zu steigern. Die Sozialministerin ist optimistisch, dass es allen begünstigten Familien bei kontinuierlicher Behandlung gelingen wird, ihr Einkommen zu steigern. Nordkorea verurteilt gemeinsame Militärübungen von Südkorea, Japan und Vereinigten Staaten. Dies geschieht einen Tag, nachdem diese Länder dreitägige Übungen in den Bereichen ballistische Raketen und Luftverteidigung, U-Boot-Abwehr und defensives Cybertraining abgeschlossen hat. An dieser letzten gemeinsamen Übung sind der atomgetriebene Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt aus Washington, der Lenkwaffenzerstörer JS Atago aus Tokio und das Kampfflugzeug KF-16 aus Seoul beteiligt. Das nordkoreanische Außenministerium berichtete, zitiert von AFP am 30. Juni, dass seine Partei provokative Militäraktionen gegen Nordkorea verurteile. Das nordkoreanische Außenministerium vergleicht die Beziehungen zwischen den USA, Japan und Südkorea damit, dass es als eine asiatische Version der NATO betrachtet wird. Die Indonesia Expo 2024 wurde kürzlich vom indonesischen Botschafter in den Philippinen, Generalleutnant Agus Wijoyo, in Palm Drive Activity Center Glorieta 2 in Makati City, Philippinen offiziell eröffnet. Die Indonesia Expo 2024 fand bis Sonntag, den 30. Juni statt. Die Ausstellung stand unter dem Motto Aufbau stärker Beziehungen zu den besten Indonesiern auf den Philippinen und hoffte, dass die indonesische Botschaft in Manila die besten Qualitätsprodukte auf den philippinischen Markt bringen und den Besuchern ein indonesisches Kulturerlebnis bieten kann. Verschiedene kulturelle Darbietungen, Livebands und Rahmenveranstaltungen verwöhnten die Ausstellungsbesucher drei Tage lang, wie zum Beispiel Angklung-Workshop, Kochvorführungen, Kaffeezubereitung und Batikmalerei. In seinen Ausführungen sagte Botschafter Agus Wijoyo, wie auch in seiner schriftlichen Erklärung am Sonntag, den 30. Juni, dass diese Ausstellung eine der Bemühungen der indonesischen Botschaft in Manila sei, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und den Philippinen zu fördern. Botschafter Agus Wijoyo betonte, dass die Aktivitäten der Indonesia Expo 2024 eine konkrete Maßnahme zur Verwirklichung der Mission der indonesischen Botschaft in Manila seien. Engere wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen mit akkreditierten Ländern zu fördern. Die indonesische Regierung verurteilt über das indonesische Außenministerium aufs Schärfste die Entscheidung Israels, 5 jüdische Siedlungsposten im palästinensischen Westjordanland zu genehmigen. In einer Erklärung des indonesischen Außenministeriums auf seinem Sozialmedienkonto X hieß es am Montag, den 1. Juli, dass die anhaltende Besiedlung und Besetzung palästinensischen Landes durch Israel einen Verstoß gegen das Völkerrecht und damit verbundene UN-Resolutionen darstelle. Das indonesische Außenministerium betonte, die internationale Gemeinschaft müsse sich zusammenschließen, um Israel zu drängen, diese Aktionen zu stoppen und weiterhin auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu drängen. Am Freitag, den 28. Juni zuvor, berichtete die New York Times, dass israelische Beamte vorläufig einer Legalisierung von 5 jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zugestimmt hätten. Ein Schritt, der die Spannungen zwischen Israel und Palästina weiter verschärfen und Zorn in der internationalen Gemeinschaft auslösen könnte. Der Großteil der internationalen Gemeinschaft betrachtet israelische Siedlungen im Westjordanland als illegal. Der Minister für Staatsunternehmen, Eric Tohir, überprüfte die Bereitschaft von BUMN beim Bau von Energieanlagen und Anlagen in der indonesischen Hauptstadt IKN einschließlich des Gasnetzes von Pertamina. Eric Tohir sagte am Montag, den 1. Juli, auf der Website von Pertamina, dass die Regierung gemeinsam mit BUMN den Bau eines grünen Industriegebiets in IKN plane. Er sagte auch, dass Pertamina als Gasnetzbetreiber sein Engagement für die Bereitstellung sauberer Energie in der Hauptstadt Nusantara unter Beweis gestellt habe. Bei der gleichen Gelegenheit erklärte Wiko Migantoro, stellvertretender Hauptdirektor von PT Pertamina, dass Pertamina bei Energieversorgung am IKN dem Gasnetz Vorrang einräumen werde. Wiko erklärte, dass das Gasnetz in verschiedenen vertikalen Residenzen genutzt werden kann, Landhäusern, die offizielle Residenzen für Minister und Mitarbeiter des IKN sind. Neben der Entwicklung des Gasnetzes am IKN bereitet Pertamina auch das Pertamina Sustainable Energy Center oder Zentrum für nachhaltige Energie vor. Zudem die Pertamina Nachhaltigkeitsakademie, das Pertamina Trainings Institute und Pertamina Forschungs- und Innovationszentrum für nachhaltige und kohlenstoffarme Technologien gehören. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.584,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.465,04 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.449,30 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh,
Der Kommentar hat heute Panama Papers öffnen der Welt die Augen für schwerwiegende Verstöße gegen die Geldwäsche. Zum Thema. Ein panamaisches Gericht hat 28 Personen freigesprochen, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit der inzwischen aufgelösten Anwaltskanzlei Mossack Fonseca vorgeworfen wird. Im Jahr 2016 galt das Ereignis als Zentrum des internationalen Steuerhinterziehungsskandals Panama Papers. AFP berichtete, dass sich unter den am Freitag freigelassenen auch der Firmengründer Jürgen Mossack und Ramon Fonseca befanden, die im Mai in einem Krankenhaus in Panama starben. In einem Prozess, der im April in der Hauptstadt Panama stattfand, forderten die Staatsanwälte für die beiden 12 Jahre Gefängnis die Höchststrafe für Geldwäsche. Panamaische Staatsanwälte beschuldigten Mossack und Fonseca, zur Gründung undurchsichtiger Unternehmen beigetragen zu haben, in die Führungskräfte des deutschen multinationalen Konzerns Siemens Millionen Euro von offiziellen Konten des Unternehmens eingezahlt hatten. Ihnen wird auch vorgeworfen, bei einem massiven Betrug in Argentinien dabei geholfen zu haben, Geld abzuzweigen. Doch ein Gericht unter dem Vorsitz von Richterin Baloisa Martinez sprach das Paar und 26 weitere frei, nachdem es festgestellt hatte, dass die von den Servern der Anwaltskanzlei entnommenen Beweise nicht im Einklang mit den rechtlichen Verfahren gesammelt worden waren, was Zweifel an ihrer Authentizität und Integrität aufkommen ließ. In einer Gerichtserklärung entschied der Richter außerdem, dass andere Beweise nicht ausreichen und nicht schlüssig sind, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten festzustellen. Durch gesicherte Dokumente von Mossack Fonseca aus dem Jahr 2016 enthüllten, dass viele wohlhabende Menschen und internationale Persönlichkeiten Vermögenswerte in ausländischen Unternehmen hielten, was zu einer Reihe von Ermittlungen auf der ganzen Welt führte. Der Prozess begann 8 Jahre, nachdem das International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, am 3. April 2016 mit der Veröffentlichung der Panama Papers begonnen hatte. Die Untersuchung basiert auf 11,5 Millionen von Mossack Fonseca durchgesickerten Dokumenten und enthüllte, wie Personen aus aller Welt Eigentum, Unternehmen, Vermögenswerte und Gewinne versteckten, um Steuern zu umgehen oder Geld zu waschen. Den Ermittlungen zufolge gründete sie dazu in vielen Ländern Unternehmen, eröffneten Bankkonten und gründeten Mantelstiftungen, um Geld zu verstecken, das teilweise aus illegalen Aktivitäten stammte. Dieser Skandal führte zur Schließung von Mossack Fonseca und prägte das internationale Image Panamas als ausländisches Steuerparadies. Auch wenn das Gericht die Angeklagten freisprach, hat das Phänomen der Panama Papers langfristige Auswirkungen einschließlich einer zunehmenden Überwachung von Geldwäschebemühungen auf internationaler Ebene, die für viele Parteien schädlich ist. Darüber hinaus hat das Phänomen der Panama Papers auch die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert, zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass sie ähnliche Aktionen wiederholen, und darüber hinaus die Stärkung und Überwachung des Gesetzes zu ihrer Überwindung zu fördern. Soweit Kommentar. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, hier sind historische Ereignisse, die am 1. Juli in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 1. Juli 1946, der als Bhayankara Tag bezeichnet wurde. Der 1. Juli 1946 wurde gemäß dem Regierungserlass Nummer 11 von 1946 zum Bhayankara Tag erklärt. Ursprünglich war die Polizei unter dem Namen National Police Department dem Innenministerium unterstellt und für Verwaltungsangelegenheiten zuständig. In der Zwischenzeit sind die operativen Angelegenheiten dem Generalstaatsanwalt unterstellt. Seit Erlass dieser Entscheidung hat die nationale Polizeibehörde das Recht, direkt dem Premierminister Bericht zu erstatten. Die Position der Polizei liegt auf Abteilungsebene, während der Leiter der Nationalpolizei oder KKN auf Ministerebene angesiedelt ist. Liebe Zuhörer, kommen wir nun zu dem Ereignis vom 1. Juli 1997, als Hongkong sich wieder China anschloss. Vom 30. Juni bis zum 1. Juli 1997 um Mitternacht fand die Übergangszeremonie Hongkongs von England an China statt. Diese Übergabe markierte das Ende der 156-jährigen britischen Herrschaft in der Region. Nach der Rückgabe an China wurde die Kolonie zur Sonderverwaltungsregion Hongkong unter der Flagge der Volksrepublik China. Die Übergangszeremonie war auch der Höhepunkt eines 13-jährigen Übergangs, der durch die chinesisch-britische gemeinsame Erklärung eingeleitet und im Dezember 1984 von den Regierungschefs beider Länder unterzeichnet wurde. An der Übergabezeremonie Hongkongs von Großbritannien an China nahmen zahlreiche hochrangige Beamte aus aller Welt teil. Unter den Anwesenden waren der chinesische Präsident Jiang Zemin und der chinesische Premierminister Li Peng, der britische Premierminister Tony Blair, Prinz Charles und US-Außenministerin Madeleine Albright. Präsident Jiang versicherte der Bevölkerung, dass China den Plan ein Land, zwei Systeme umsetzen werde. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 1. Juli 2013, als Kroatien offiziell der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union wurde. Am 1. Juli 2013 wurde Kroatien offiziell der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der ehemalige jugoslawische Staat beantragte 2003 die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und nahm 2005 formelle Verhandlungen über die Zustimmung auf. Im Dezember 2011 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Kroatiens eine Vereinbarung zu diesem Abkommen. Durch den Beitritt zur EU genießt Kroatien nicht nur die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft, sondern übernimmt auch die Verantwortung, die diese Mitgliedschaft mit sich bringt. Der Beitritt Kroatiens zur EU folgt in die Fußstapfen einer Reihe mittel- und osteuropäischer Länder, nämlich Bulgariens und Rumäniens im Jahr 2007, sowie Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei und Slowenien im Jahr 2004. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Jangan pernah bertanya, mengapa ku mencinta. Jelas sudah di mata, apalagi di hati. Bukan sekedar kata, kata-kata-katanya dirangkai, dibelai, jadi kalimat cinta.
Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Minister für Tourismus und Skiativisa und also Tourismuskooperation mit Unternehmen in Shanghai. Sandiaga Salahuddin Uno, Minister für Tourismus und Skiativisa, lud Reiseanbieter in China ein, ihre Reisepakete nach Indonesien zu erhöhen. Bei einem Treffen mit chinesischen Reisebüros im Anlass Jintiani Hotel in Shanghai am Donnerstag, den 27. Juni 2025, erklärte Sandiaga Uno, dass Indonesien über ein großes touristisches Potenzial verfüge. Abgesehen von Bali gibt es in Indonesien fünf vorrangige Touristenziele, nämlich Borobudur, Tobase, Likupang, Labuan Bajo und Mandalika. In der Pressemitteilung des Ministeriums für Tourismus und Skiativisa am Donnerstag, den 28. Juni, hat Sandiaga Uno auch erklärt, dass es auch viele Flüge von China nach Indonesien gebe. Es ist bekannt, dass es in China 14 Städte gibt, die Direktflüge zu mehreren Städten in Indonesien anbieten. Sandiaga Uno fuhr fort, dass China ein sehr potenzieller Markt für den indonesischen Tourismus und die Kreativwirtschaft sei. Im Jahr 2025 sollten 1 bis 1,5 Millionen chinesische Touristen Indonesien besuchen. Sandiaga Uno ist optimistisch, dass dieses Ziel durch eine gute Zusammenarbeit zwischen China und Indonesien erreicht werden kann. In Shanghai, China besuchte Minister Sandiaga Uno auch Trip.com und Yunyao Airlines. Dieser Besuch dient auch dazu, die neuesten Bedingungen in Indonesien zu vermitteln, darunter auch den chinesischen Markt in Indonesien. Sandiaga Uno sagte weiter, das dir Besuch bei Trip.com und UNEAO Airlines oder sicherlich die Zusammenarbeit ausbauen wird, was später die Ankunft von Touristen aus China anziehen und Indonesien zu einem beliebten Reiseziel für ausländische Touristen aus aller Welt machen wird. Im Jahr 2019 gaben chinesische Auslandtouristen 255 Milliarden US-Dollar aus. Im Jahr 2023 erreichten die Touristen aus China mit Ausgaben von 196,5 Milliarden US-Dollar. Es war die größtzügigsten Touristen. Diese Zahl ist deutlich höher als die Ausgaben ausländischer Touristen aus den USA, nämlich 150 Milliarden US-Dollar, Deutschland mit 112 Milliarden US-Dollar, England mit 110 Milliarden US-Dollar und Frankreich mit 49 Milliarden US-Dollar. Sandiaga Uno glaubt, dass die Wiedereröffnung der Direktflüge von UNEAO Airlines zu anderen Zielen als Bali ein größerer Anreiz für chinesische Touristen sein könnte, die indonesische Ziele besuchen. Das war unser Indonesien.
I'm in love with you. Oh no, I'm hoping you want me too.
Voice of Indonesia.
Sekarang pesona Indonesia. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute berichten wir von Topeng Ireng in Central Java. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Topeng Ireng oder sogenannte Dayakan ist eine traditionelle Kunst, die sich im Bezirk Magelang Central Java entwickelt. Topeng Ireng oder Dayakan ist ein neu geschaffener Volkstanz. Der Name von Topeng Ireng selbst kommt aus dem Wort Toto Lempeng Irama Kencang. Toto bedeutet ordnen, Lempeng bedeutet unmittelbar, Irama heißt Ton und Kencang bedeutet laut. Daher stellen die Tänzerinnen und Tänzer bei der Topeng Ireng Aufführung in einer Reihe auf und werden von lauter und lebendiger Musik begleitet. Liebe Zuhörer, dieser Tanz gilt als eine Form der traditionellen Kunstaufführungen, die die islamische Lehre und Kampfsportart oder Pencaksilat kombiniert. Kein Wunder, dass Topeng Ireng immer von peppiger Musik und Liedern mit islamischen Gesängen begleitet wird. Neben als den Ruf zum Islam stellt Topeng Ireng Aufführung das gesellschaftliche Leben im Dorf an den Hängen des Vulkan Merapi Merbabu dar. Es wird angenommen, dass die Kunst Topeng Ireng in der Gesellschaft an den Hängen von Merapi Merbabu Vulkan seit der niederländischen Kolonialzeit begann. Danach entwickelt sich Topeng Ireng weiter. Wenn Muslime eine Moschee oder Gebetsraum bauen, wird die Kuppel vor dem Aufsetzen durch das Dorf geführt. Der feierliche Umzug folgt der gesamten Gemeinschaft um die Moschee mit Tänzern, die von Tamburinen und Lobgesängen begleitet werden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich diese Kunst zu der Topeng Ireng Kunst. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tanz Topeng Ireng hat einfache Bewegungen. Es gibt keine schwierige Körperbewegung, denn die Zusammenhörigkeit dient zum Hauptpunkt bei diesem Tanz. Je mehr Tänzer es sind, desto schöner ist die Kollaboration. Der Tanz, den die Tänzer mitmachen, stammt auch von der modifizierten Pencaksilat-Bewegung. Diese Tanzbewegung ist ebenso nicht monoton. Von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder neue Innovationen bei der Kunstaufführung Topeng Ireng. Liebe Hörerfreunde, das war Wunderbares Indonesien mit dem Titel Der Tanz Topeng Ireng. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen zur gleichen Zeit und auf gleichen Frequenz wieder melden. Auf Wiederhören!
Dirimu kan ku kenal. kabila diriku menuntut waktu takdirku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia of the Indonesian Festival. We treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, Sie auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesischen Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesischen Bildungs-, Kultur-, Forschung- und Technologieministerium. Der heutige Indonesische Unterricht hat die Wakatobi oder auf Deutsch in Wakatobi zum Thema. Nun werden wir ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Tidak Boleh oder auf Deutsch Darf Nicht zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris, einem australischen Vlogger, und einer Tauchführerin. Die Tauchführerin erinnerte Chris daran, beim Tauchen das Korallenriff nicht zu berühren.
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik. Saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und einer Tauchführerin gehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts Tidak Boleh oder Darf Nicht Tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Penyelam, penyelam. Auf Deutsch der Taucher, die Taucherin. Tidak boleh. Tidak boleh. Auf Deutsch darf nie. Menyentuh. Menyentuh. Auf Deutsch berühren. Terumbu karang. Terumbu karang. Auf Deutsch die Korallenriffe. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Auf Deutsch, die Taucher dürfen keine Korallenriffe berühren. Siap, siap. Auf Deutsch, bereit. Menyelam, menyelam. Auf Deutsch, tauchen. Penting, penting. Auf Deutsch, wichtig. Harus, harus. Auf Deutsch, müssen. Diingat, diingat. Auf Deutsch, sich erinnern an. Ketika, ketika. Auf Deutsch, als. Tidak sabar, tidak sabar. Auf Deutsch, nicht geduldig oder kann nicht warten. Melihat, melihat. Auf Deutsch, sehen. Keindahan, keindahan. Auf Deutsch, die Schönheit. Pulau Hoga, Pulau Hoga. Auf Deutsch, die Insel Hoga. Im Gespräch hört man den Satz, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Oder auf Deutsch, die Taucher dürfen Korallenriffe nicht berühren. In dieser Aussage gibt es den Ausdruck, tidak boleh oder auf Deutsch darf nie. Was verboten oder nie erlaubt bedeutet. Mit der Formulierung tidak boleh oder auf Deutsch darf nie kann ein Verbot ausgedrückt werden. In dieser Erklärung wird hinter den Ausdruck tidak boleh oder auf Deutsch darf nie eine verbotene Aktivität, nämlich menyentuh terumbu karang oder auf Deutsch berühren von Korallenriffen gestellt. Andere Beispiele, hören wir uns Beispiele für die Verwendung des Verbotsausdrucks tidak boleh oder auf Deutsch darf nie in anderen Sätzen an. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Auf Deutsch, die Besucher dürfen in diesem Gebiet nicht rauchen. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Auf Deutsch, die Anfänger sollten nicht zu tief tauchen. In den Gewässern Indonesien gibt es viele Korallenriffe, da Indonesien in den Tropen mit warmen Wassertemperaturen liegt. Die Korallenriffe sind Unterwasserökosysteme in Form von Kalksteinhügeln, die aus Substanzen bestehen, die von einer Gruppe mariner Biota produziert werden. Die Korallenriffe sind ein Lebensraum für verschiedene Meeresflora und Fauna. Bevor wir den heutigen indonesischen Unterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und einer Tauchführerin zu. Damit können Sie den heutigen indonesischen Unterricht besser und klarer verstehen.
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Mari Berbahasa Indonesia. Oder lass uns Indonesisch sprechen mit dem Titel Tidak boleh oder auf Deutsch darf nie. Hoffentlich ist diese Ausgabe für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Bei dem heutigen Programm präsentieren wir Ihnen ein Kronzonglied mit dem Titel Benci untuk Mencinta oder auf Deutsch Hasse es zu lieben, gesungen von Ega Latoya und begleitet von dem Orchester Symphony Kronzong Muda. Dieses Lied wurde von der Musikgruppe Naiv kreiert und populär gemacht und dann von der Musikgruppe Endang Sukamti erneut aufgeführt. Dieses Lied, das im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, erzählt die Geschichte von jemandem, der Hass, weil er Liebe empfindet. Dieses Lied enthält den Ausdruck von einem Mann, der sich in einem Dilemma befindet, weil er zwei Gefühle gleichzeitig empfindet, nämlich Hass und Liebe. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Benci untuk Mencinta oder auf Deutsch Hasse es zu lieben, vorgeführt von dem Orchester Symphony Kronzong Muda featuring Ega Latoya. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Thank you.